In meinem letzten Vortrag möchte ich noch etwas sagen über die Gestaltung des Familienlebens. Das Entscheidende im Familienleben ist, dass wir Eltern Vorbilder sind. Ihr könnt fast machen, was ihr wollt im Blick auf Kindererziehung. Am Schluss machen die Kinder ohnehin das, was ihr vormacht. Ich habe schon oft gedacht, einige haben sich so Mühe gegeben in der Kindererziehung und am Schluss haben die Kinder nur das gemacht, was die Eltern vorgemacht haben. Denkt daran, das Vorbild ist das Entscheidendste. Und ich lese einen Text, der das zum Ausdruck bringt, 1. Timotheus 4, Vers 12. Hier steht, Paulus schreibt das an Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Meistens sind ja die Eltern junge Menschen. Niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Im Wort, in der Lebensgestaltung, in Liebe, im Glauben, im sexuellen Bereich. Wir sollen also Vorbilder sein. Das ist das Entscheidende. Und es gibt keinen Augenblick in unserem Leben, wo ich ein Kind sagen kann, hör mal, jetzt bin ich eine Stunde kein Vorbild und dann hänge ich wieder ein und dann bin ich wieder ein Vorbild und dann bin ich wieder. Wir sind immer Vorbild. Ihr könnt nie nicht Vorbild sein. Und bei der Erziehung ist es so, dass das Kind mich als Beispiel nimmt. Es hat ja gar keine andere Möglichkeit. Es kann ja nicht schon mit der Nachbarsfamilie vergleichen und kann nicht mit anderen Schulkindern vergleichen. Ich bin einfach das schlechthinige Beispiel. So gestaltet man das Leben. So bis etwa 3-4-jährig sind die Eltern eigentlich allgegenwärtig. Und Kinder schauen derart gut hin, wie wir leben, dass ein Kind einer Mutter beim Sprechen so genau zuschaut, dass es schaut, wie sich die Zunge hinter den Zähnen bewegt, wenn sie spricht. So genau schauen die Kinder hin. Man hat immer den Eindruck, die liegen so ein bisschen herum und machen ein bisschen und so. Aber die schauen ganz genau hin, wie wir uns verhalten. Sogar auf die Zunge schauen sie. Und noch etwas, wenn man im Kanton Bern aufwächst, ist es so, dass das Kind zuletzt Berndeutsch und nicht Schriftdeutsch spricht. Und wenn es hier aufwächst, wächst es, ja, ein bisschen württembergisch wird es hier reden. Warum? Die Mutter redet auch so. So genau hören sie hin. Und wenn die Mutter einen kleinen Sprachfehler hat, hat das Kind den auch. So genau hören sie hin. Also wir sind Vorbilder, wir prägen das Kind. Und deshalb kommt es im Kind zu einem Beobachtungs- und Nachahmungslernen. Ich staune immer, wie kleine Mädchen die Mütter nachmachen und wie kleine Buben die Väter nachmachen. Und was die alles nachmachen, also ich habe selber gestaunt, als meine Kinder mich nachgemacht haben, was die nachgemacht haben. Ich musste mich ein bisschen verändern. Als ich einen Spiegel vor mir hatte, was ich eigentlich mache. Also Kinder schauen genau hin und sie übernehmen in den Verhaltensweisen auch die Wertvorstellungen. Was ist uns wichtig als Eltern? Man nennt das auch, sie lernen Anstand. Also sie lernen, was ist uns wichtig. Zum Beispiel lernt ein Kind, dass der Vater der Mutter immer dankt nach dem Essen. Und plötzlich wird das Kind auch anfangen, der Mutter zu danken nach dem Essen. Das ist wichtig. Und so sind andere Dinge, die das Kind einfach übernimmt aus dem Vorbild. Unsere Kinder haben gelernt zu beten und die Bibel zu lesen, weil sie einfach gesehen haben, dass wir das als Eltern machen. Wir haben zusammen gebetet als Eltern. Wir haben zusammen die Bibel gelesen, deshalb haben die Kinder auch zusammen gebetet und dann wollten sie unbedingt auch eine Bibel haben und sie wollten auch die Bibel lesen. Wir haben gar nichts gesagt, ihr müsst beten, ihr solltet die Bibel lesen. Sie haben das abgeschaut. Wir waren das als Vorbilder vorgemacht. Und ich möchte euch, liebe Eltern, fragen, sehen die Kinder, wie ihr miteinander betet? Ich mag noch ganz gut erinnern, ich bin ja der Zweitjüngste von unserer Familie. Man sieht es nicht mehr so gut, aber ich bin gleichwohl der Zweitjüngste. Und wir haben in einer recht kleinen Wohnung gewohnt. Und ich war im Schlafzimmer und mein Vater hat bei der Ofenmaltine-Fabrik in Neuenegg gearbeitet und hat geholfen, Ofenmaltine herzustellen. Deshalb habe ich sie immer noch gerne. Und wenn er Frühschicht hatte, musste er um 4 Uhr morgens beginnen mit der Arbeit, hat immer so Schichtbetrieb gehabt, auch Nachtschicht, einfach so diese verschiedenen Schichtbetriebe. Und dann habe ich gesehen, um 3:30 waren meine Eltern auf den Knien und haben für uns 7 Kinder gebetet. Das hat mich derart beeindruckt. Um 3:30 ist man sonst im Bett. Aber meine Eltern waren auf den Knien und haben für uns gebetet. Ich habe immer gehört, ob mein Name auch dran kommt. Oder? Dann habe ich wieder weiter geschlafen. Aber es hat mich derart beeindruckt. Und ich war ja, weil ich der Zweitjüngste war, kam ich etwas früher aus der Schule heim als die anderen Kinder. Und dann habe ich viel meine Mutter angetroffen im Schlafzimmer, habe so leise die Tür ein bisschen aufgeschoben, sie hat es nicht gemerkt. Dann sah ich sie auf den Knien, die Bibel vor sich und sie hat für uns Kinder gebetet. Meine Mutter konnte ganze biblische Bücher auswendig, wie der Philipperbrief, die Psalmen sowieso ganz viele und so, und hat einfach dieses Wort in sich aufgesogen, eine unwahrscheinliche Liebe zur Bibel gehabt. Habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Vorbild. Vorbild. Ich war immer tief beeindruckt, wie meine Eltern eine Liebe hatten zum Wort Gottes und eine Liebe hatten zu Jesus und wie sie Beter waren. Die haben uns nie gesagt, ihr müsst auch Beter werden. Aber sie haben uns das vorgemacht. Ein Leben, in dem das Gebet eine entscheidende Rolle spielt. Und viele wollen dann sagen, hör mal, liebes Kind, du solltest auch stille Zeit machen, du solltest auch die Bibel. Ich finde das ganz wichtig, mach das. Aber ihr müsst zuerst vormachen. Und dann kann das Kind das nachmachen. Wenn wir Vorbilder sind, sind wir ein Ansporn für etwas. Gläubige Eltern gehen auch in die Gemeinde. Und ich bin euch sehr dankbar. Viele von euch kommen hier treu in diese Gemeinde. Vielen Dank. Meine Eltern gingen mit uns Kindern in die Gemeinde. Vorbildlich. Klar, wir wohnten in einem Vereinshaus des Evangelischen Brüdervereins in der Schweiz und wir mussten nur die Treppe runter und dann waren wir in der Gemeinde. Wir waren die Abwartsfamilie dort in diesem Haus. Und ich habe gespürt, meine Eltern hatten eine enorm große Liebe zu dieser Gemeinde. Ich mag mich noch gut erinnern, ich war ungefähr so 17-jährig. Und dann stand ich in der Küche und musste mal meine Mutter aufklären, in was für eine Gemeinde wir eigentlich gingen. Da waren Frauen, die haben sich nicht gegrüßt. Da waren Leute, die habe ich auch gemerkt, die haben Spannungen miteinander. Und dann habe ich meiner Mutter so ungefähr einen 20-minütigen Vortrag gehalten, in was für eine Gemeinde wir eigentlich gehen. Denn ich habe bis zu der Zeit von meinen Eltern nie etwas Negatives gehört über die Gemeinde. Nie. Und ich kenne Familien, da wird über die negativ geredet, über die negativ geredet, über den Pastor, über die Predigt negativ geredet. Und dann am Schluss staunt man, dass das Kind nicht mehr in die Gemeinde kommen will. Mir hat ein Mädchen gesagt, als es nicht mehr in die Gemeinde kommen wollte, hat es mir gesagt, hören Sie mal, Herr Maurhofer, ich habe Sie gern, ich mag Sie gut. Ihre Predigten würden mich ansprechen. Aber wissen Sie, dort sitzt ein Heuchler, dort sitzt eine Heuchlerin. Da habe ich gesagt, woher weißt du das alles? Ein 16-jähriges Mädchen. Ja, das höre ich alles am Familientisch. Welches Vorbild sind wir für die Gemeinde? Eben, dann habe ich diesen Vortrag gehalten, weil ich noch nichts Negatives gehört hatte. Und ungefähr nach 20 Minuten habe ich geendet. Dann hat mich die Mutter angeschaut und gesagt, Armin, ich könnte noch ungefähr gleich lang reden, wie du jetzt geredet hast. Alles noch ergänzend. Aber weißt du was, das mache ich nicht. Genau diese Gemeinde hat Gott lieb und keine andere. Und fertig war's. Dieser Satz war eine der größten Hilfen für mein Leben, als ich Pastor wurde. in Langenthal war, so 500 Gottesdienstbesucher. Und ich habe manchmal enorm gelitten an der Gemeinde, an bestimmten Dingen. Und dann kam dieser Satz der Mutter. Und genau diese Gemeinde hat Gott lieb. Hi, noch heute. Das ist so ein Segen für mein Leben geworden, dieser Satz meiner Mutter. Und genau diese Gemeinde hat Gott lieb. Und dass wir nicht in der Jugend, bei den Jugendlichen, eine Barriere aufrichten zur Gemeinde hin, weil sie so viel Negatives hören. Wir wissen um das Negative, aber das bringen wir vor Gott und nicht vor die Kinder. Und das breiten wir nicht vor den Kindern aus. Erst wenn sie älter werden, können wir über bestimmte Dinge reden, damit sie auch das Verständnis haben dafür. Jetzt ist es aber so, dass bei einem Vorbild auch negative Seiten zum Vorschein kommen. Es gibt leider nicht die perfekten Gläubigen. Und so habe ich es erlebt als Kind, dass mein Vati und mein Mutti, die waren tiefgläubig, vor uns Kindern gestritten haben. Und dann ganz laut. Und meine Mutti war etwas eine temperamentvolle Frau. Dann haben sie zusammen gestritten. Aber ich wusste, das hat mich gar nicht so beeindruckt. Bei der nächsten Mahlzeit ist der Vati aufgestanden als Haupt der Familie und hat sich bei allen entschuldigt, wie sie sich als Eltern jetzt verhalten hatten bei der letzten Mahlzeit. Und hat uns sieben Kindern gefragt, seid ihr bereit, mir zu vergeben? Und wir haben gnädigst im Chor gesagt, ja. Dann ist Mutti aufgestanden, meine Mutter, und hat gesagt, wie ich mich verhalten habe am Mittagessen, ich möchte mich in aller Form bei euch allen entschuldigen. Ich war euch kein Vorbild, ich möchte mich entschuldigen, könnt ihr mir vergeben? Und dann haben wir alle im Chor gnädigst gesagt, ja. Aber ich kann meinen Eltern nie genug danken. Sie haben nie über Dinge Schwamm darüber gemacht. Nie, hatte ich nie erlebt. Sie haben nicht gestritten am Mittagessen und am Abend war alles wieder in Ordnung. Sondern sie haben sich entschuldigt. Und dann noch etwas. Und dann haben sie beide, sind sie noch gestanden, haben gesagt, damit ihr wisst, wir haben unterdessen auch alles bereinigt zwischen uns, haben sie einen Kuss gegeben sich vor uns. Für damalige Verhältnisse enorm. Also, und gesagt, zwischen uns beiden ist alles wieder in Ordnung, wir haben uns entschuldigt gegenseitig, wir haben es auch mit Jesus bereinigt, es ist alles in Ordnung. Wisst ihr, nicht nur sich bei uns entschuldigt, auch gezeigt, dass alles zwischen ihnen wieder in Ordnung ist. Und wie das ist so bei sieben Kindern, oder bis die alle im Schwung und im Gang sind und so. Und manchmal wollte der Vati mit uns in den Garten und vorwärts. Und ja, ich war nicht so der Schnellste. Ja, ich kam auch aus einem bernischen Haushalt. Und dann hat er mich wie angefaucht und sagt, mach mal vorwärts und vielleicht ein bisschen zu streng. Eine Viertelstunde später war der Vati bei mir und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe mich falsch verhalten dir gegenüber, es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Ich hätte nie erlebt, dass der Vati mich angefaucht hätte und sich nachher nicht entschuldigt hätte. Habe ich nie erlebt. Ich habe Eltern gehabt, die konnten zu ihrem Fehlverhalten stehen. Und etwas hat mich enorm getröstet. Denn ich hatte fast ideale Eltern. Aber es hat mich enorm getröstet. Ich habe gedacht, so wie die leben könnten, kann ich auch mal. Ich werde auch nicht perfekt sein und alles bei mir nicht perfekt laufen. Aber eines kann ich doch auch, mich entschuldigen. Und genau so haben es Christi und ich später auch gemacht. Denn es gibt nicht das perfekte Gläubigsein. Aber es gibt das Entschuldigen, wenn man nicht perfekt war. Dass man sagen kann, es tut mir leid. Und darf ich euch bitten, wenn Kinder von euch noch in Spannungen leben zu euch, könntet ihr das nicht bereinigen? Ich habe Beerdigungen gehalten und da war ein Sohn, da waren die Kinder, ein Sohn war da und hat gesagt, ich kann es nicht fassen, dass mein Vater ohne sich zu entschuldigen bei mir, so in die Ewigkeit gegangen ist. Und wissen Sie, Herr Maurhofer, ich will jetzt sagen, um was es sich gehandelt hat. Und dann musste ich die Beerdigung halten. Ich konnte fast nicht reden. Warum hat der Vater jetzt das mit seinem Sohn nicht bereinigt? Der Vater war gläubig, der Sohn war gläubig. Warum ist das unbereinigt zwischen diesen beiden geblieben? Darf ich euch, liebe ältere Geschwister, die ihr auch da seid, bitten, lebt in bereinigten Verhältnissen. Dass zwischen euren Kindern und euch nichts im Raum steht, dass alles bereinigt ist. Mir ist gleich, um was es sich handelt. Und ihr jüngeren Eltern, wenn ihr einem Kind wehgetan habt, dann sagt ihm nicht vorwurfsvoll, jetzt tu nicht immer so beleidigt, sondern geht auf das Kind zu und sagt, ich habe dir wehgetan, ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Es tut mir leid. Dass das ausgeräumt ist, dass das weggeräumt ist. Es gibt nichts Zerstörerisches für ein Kind als ein Vorbild, das letztlich kein Vorbild mehr ist. Wenn ein Kind sich an gläubigen Eltern orientieren will, dann müssen sie Vorbilder bleiben. Und wenn sie falsch gehandelt haben, dann soll das bereinigt werden vor Gott und vor Menschen, dass das in Ordnung ist. Ein zweiter Schwerpunkt im Blick auf das Familienleben ist die Belehrung. Ihr müsst ja ein Kind ständig belehren. Und das steht so schon in Psalm 34, Vers 12. Ich möchte das lesen, falls Psalm 34, Vers 12. Da steht, kommt ihr Söhne, man könnte hier auch übersetzen, kommt ihr Kinder, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wir sollen unbedingt unsere Kinder lehren. Und wir haben sie alles zu lehren. Ein Kind, das auf die Welt kommt, kann nicht einmal Computer. Unmöglich. Also, die können gar nichts, sie können überhaupt nichts. Die können machen das alles, was sie können. Nichts sonst. Und jetzt müssen wir alles dem Kind belehrend beibringen. Wir wissen gar nicht, welchen Einfluss wir haben als Eltern im Bereich der Belehrung. Und wir Eltern haben bis zum 5. Lebensjahr eigentlich die Priorität der Belehrung. Da kommt niemand und redet mir rein. Und dann kommt die Spielgruppe und dann kommt der Kindergarten und dann kommt die Schule. Und dann ist natürlich auch noch eine Parallelstruktur durch die Gemeinde, dass die Kinderarbeit in der Gemeinde, dann ist die Jungschararbeit. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das macht hier in dieser Gemeinde. Dass ihr die Eltern unterstützt in ihrer Belehrungsarbeit. Aber ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen über Mitteldeutschland, dass das Entscheidende im religiösen Bereich durch die Eltern kommt und nicht durch die Gemeinde. Das haben die neuesten Studien gezeigt. Wenn ein Kind später den Glaubensweg geht, geht es zumeist ihn deshalb, weil die Eltern es zu Jesus geführt haben. Und die Gemeinde hat eine unterstützende und nicht eine primäre Funktion. Also, das ist ganz wichtig. Das Kind also belehren in allen Bereichen des Lebens. Und das gehört zunächst einmal das Belehren dazu, wie man das Zimmer aufräumt. Dann gehört Belehren dazu, wie man sich beim Tisch verhält. Bis unsere Kinder mit Messer und Gabel essen konnten. Also, das geht anders, viel schneller. Also, und wir mussten da belehren und belehren. Und dann mussten wir belehren, wie man die Zähne putzt. Glaubt es nicht, aber das mussten wir belehren. Wie man duscht, wie man sich wäscht, wie man sich anzieht. Ja. Alles muss man belehren. Dann, wie man über die Straße geht, muss auch man belehren. Da geht es um Leben und Tod. Ich habe einmal erlebt, wie eine Mutter so an der Straße entlang gegangen ist. Das Kind hat sich aus der Hand rausgerissen, sprang über die Straße und Autos kamen, die konnten noch zum Glück bremsen. Und das Kind drüben hat der Mutter gestrahlt und ihr zugewunken. Und die Mutter war ganz bleich, hat gesagt, bleib drüben. Und dann kam ich wieder zurück. Habe ich gemerkt, Mensch. Das muss man belehren, das ist viel zu gefährlich. Das macht man nicht so. Ja, und dann hat der Dad, also die Mutter war ganz außer sich. Dann muss man belehren durch Vorzeigen und so, wie man Hausaufgaben macht. Ich habe oft gedacht, ich habe die falschen Leute bei mir im Schulzimmer. Die Mütter haben die Aufgaben gemacht und die Kinder hatte ich. Also man muss ja unbedingt auch belehren, wie man so etwas macht, dass der andere das macht. Alles muss man belehren. Später muss man dem Kind helfen, wie man mit anderen Schulkollegen umgeht. Warum gehen wir in die Gemeinde? All diese Dinge müssen gesagt werden. Und wenn die Kinder noch älter werden, müssen wir Gründe, warum wir das so gelehrt haben, darlegen. Zum Beispiel ein Grund, warum sind wir gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr. Das müssen wir begründen. Das ist biblisch im Quadrat. Aber warum sehen wir das so? Was sind die Folgen, wenn wir das nicht beachten? Oder der Umgang mit dem Geld. Warum sind wir dagegen, dass Gläubige Schulden machen? Es gibt nichts Oberes Mühsames, als Schulden zu machen. Erstens kann man nicht mehr den Zehnten geben, und das ist obermühsam. Aber jetzt, Kinder, die müssen noch unbedingt noch das Programm haben, Fabdi, und das muss noch sein, und sind schon bald einmal in den Schulden drin. Helft Kindern, keine Schulden zu machen. Prinzipiell, man macht keine Schulden. Und das ist irgendwo ein Unding von heutigen Gläubigen, dass sie meinen, das kann man dann schon irgendwann bezahlen. Wir machen keine Schulden aus Gläubigen. Dass man das auch irgendwie dem Kind zeigt, warum das so wichtig ist. Und warum gehen wir überhaupt in die Gemeinde? Und warum ist es wichtig, dass es in die Jungschar geht? Warum ist es wichtig später, dass es in die Jugendgruppe geht? Warum ist das alles so wichtig? Warum hat das für uns solche Priorität, dass wir das alles begründen? Und ein Teenager hat eine wunderbare Frage. Er fragt immer, warum? Warum? Und ich denke manchmal, ich habe schon Eltern gehabt, die gesagt, darum, das ist immer keine blöde Frage, warum? Bitte, das ist keine blöde Frage, typisch Teenager. Warum? Warum? Also, jetzt müsst ihr einfach enorm viel überlegen und das mal erklären, warum man, zuerst muss man lernen, dass man es macht und dann muss man lernen, warum man es macht. Und wenn wir nur lernen, dass man es macht, werden viele Teenager später abhängen, weil wir das Warum nicht erklären können. Und ihr könnt ja irgendwo ein gutes Buch lesen oder mit einem sonst lieben Bruder reden und sagen, erklär doch mal warum. Warum macht man das und das? Aber jetzt kommt bei der Belehrung noch etwas ganz Entscheidendes dazu. Die eigentliche Belehrung besteht darin, dass ich das Kind abhole. Ich durfte sie im Spital abholen. Und jetzt führe ich dieses Kind zu Jesus. Das ist das Eigentliche, was ich mache. Ich nehme das Kind. Ihr müsst sehen, jedes Kind ist ein Sünder. Christine und ich, wir sind tiefgläubige Personen gewesen. Also noch heute. Und wir haben Kinder geboren, die waren Sünder. Sünder. Wir haben nicht schon halbgläubige Kinder geboren. Wir haben Sünder geboren. Und deshalb muss jedes Kind, auch aus gläubigsten Familien, sich einmal bekehren und eine Wiedergeburt erleben. Ganz klar. Und man wächst nicht hinein in den Glauben. Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Also man wächst nicht, man sagt nicht, meine Eltern waren schon in der Gemeinde und deshalb habe ich einfach dazugehört. Wenn bei mir, wir haben ja Mitglieder in unserer Gemeinde und wer Mitglied werden will, der muss zu mir zum Gespräch kommen. Und dann will ich hören, wann hast du dich bekehrt, wann hast du eine Wiedergeburt erlebt. Da sind schon Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Maurhofer, schon meine Eltern haben dazugehört, schon meine Großeltern haben dazugehört. Ich glaube, meine Urgroßeltern waren auch dabei. Habe gesagt, ich will hören, wie du dich bekehrt hast und eine Wiedergeburt erlebt hast. Ja, und dann bin ich einfach hineingewachsen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich kann dich nicht aufnehmen, du gehörst nicht zu uns. Bei uns wächst man nicht hinein, man wird hineingeboren. Wir wachsen nicht in eine Gemeinde hinein, wir werden in eine Gemeinde geboren. Es braucht ganz klar eine Bekehrung und eine Wiedergeburt. Und bitte führt doch die Kinder zu Jesus, nehmt sie wie an der Hand und erklärt ihnen Golgatha. Ich habe meinen Kindern den Heilsweg oft erklärt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. und dass wir ihm unsere Sünden bringen können und dass wir, dass Jesus uns reinigt mit seinem heiligen Blut und dass wir anschließend Jesus in unser Leben aufnehmen können und dass er uns die Gotteskindschaft schenkt. Man mag gut erinnern, ich habe das den Kindern immer wieder erklärt und dann habe ich gesagt, wartet, bis der Heilige Geist euch berührt und dann entscheidet euch für Jesus. Plötzlich hat es geklopft einmal an meinem Zimmertür, also Studierzimmertür, stand der Matthias vor der Tür, gesagt, Armin, Vati, mit mir ist es jetzt soweit. So, und dann hat er so einen Zettel, so ganz, ich weiß ihn noch heute, wie er den aus der Hosentasche genommen hat, und hat gesagt, das sind jetzt meine Sünden. Und dann hat er seine Sünden bekannt. Und dann konnte ich sagen, gell, du weißt, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt der Vater, das kann ich doch auswendig, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Gell, Vater, jetzt habe ich keine Sünden mehr. Dann hat er gesagt, gell, es ist noch nicht fertig, es steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Hab die Hände gefaltet und gesagt, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Amen. Da gesagt, Jesus ist jetzt gekommen, er steht in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Gell, Vater, jetzt ist Jesus gekommen. Lernt diese Bibelverse mit den Kindern. Lernt sie. Und Matthias hat ganz genau gewusst, was er machen muss bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Er hat nicht gedacht, was geschieht jetzt mit mir beim Vater? Ja, was jetzt will er mich bekehren? Nicht. Er hat seine Sünden Jesus bekannt. Jesus hat sie ihm vergeben. Er hat Jesus in sein Leben aufgenommen und hat eine Wiedergeburt erlebt. So einfach war das. Führt eure Kinder zu Jesus, bitte. Bitte. Das ist das Allerwichtigste. Man hat in der Schweiz eine Studie gemacht. Ich kenne leider die Studien nicht aus Deutschland, aber aus der Schweiz kenne ich sie. Man hat unter allen evangelikalen Eltern, das sind Eltern, die bekehrt und wiedergeboren sind, nachgefragt, wie viele Kinder gehen später von Eltern, die bekehrt und wiedergeboren sind, den Glaubensweg. Es sind in der Schweiz 30%. 70% gehen nicht den Glaubensweg. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich weiß nicht, ob hier in dieser Gemeinde eine Statistik besteht, dass man weiß, wie viele Kinder aus gläubigen Elternhäusern später einen Glaubensweg gehen. Es ist dramatisch. Wir dürfen Kinder 16 Jahre evangelisieren und 70% dieser Kinder sagen, jetzt habe ich genug. Das ist doch nicht gut. Das stimmt doch etwas nicht. Wir müssen doch in Liebe die Kinder zu Jesus führen und ihnen helfen, dass sie eine tiefe Beziehung zu Jesus aufbauen können und nicht später sagen, von diesem Glauben habe ich genug. Mir ist aufgefallen, dass viele Kinder deshalb genug haben von diesem Glauben, weil die Spannung besteht zwischen dem, was sie in der Familie erleben und dem, was sie hören von mir auf der Kanzel. Die hören von mir auf der Kanzel Dinge, die sie zu Hause nicht erleben. Und dann merken sie, das ist eine riesige Spannung. Und diese Spannung ertragen sie fast nicht. Deshalb, noch einmal, wir sollen Vorbilder sein, wir sollen die Kinder belehren. Und jetzt, aus der Belehrung, wenn ich einem Kind zeige, wie es die Zähne putzt, wie es Hausaufgaben macht, entstehen Gewohnheiten. Also für euch ist das eine totale Gewohnheit, euch jeden Morgen zu waschen. Oder hat jemand noch Probleme damit? Nein, es ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, euch jeden Tag anzuziehen. Da braucht niemand, sagt, du solltest dich heute jetzt anziehen. Nicht, es ist eine Gewohnheit. Und jetzt entstehen Grundgewohnheiten. Und die sind ganz entscheidend, ob ein Kind später fleißig ist oder nicht. Das ist eine Grundgewohnheit. Was wir brauchen, sind fleißige Kinder und nicht solche, die einfach nur den Tag dann so vertrödeln. Das ist eine riesige Not für einige Eltern. Dann gamen die Kinder ein bisschen, schauen ein bisschen in die Landschaft hinaus und so und verträumen die Zeit. Haben überhaupt keinen Fleiß in sich. Und durch die Gewohnheit entstehen Grundprinzipien. Und wie ist es mühsam, wenn jemand sich ständig überlegen will, am Sonntagmorgen, will ich jetzt in die Gemeinde, will ich jetzt nicht in die Gemeinde? Habe ich jetzt Kopfweh oder habe ich jetzt keinen Kopfweh? Also, es ist doch eine Gewohnheit, dass man am Sonntagmorgen in die Gemeinde geht. Fertig, Schluss. Das ist eine Gewohnheit. Und zwar noch eine gute. Also, dass man solche Gewohnheiten entlasten uns enorm im Leben. Stell doch mal vor, wie bin ich dankbar, dass ich die Gewohnheit habe zu essen, Gewohnheit mich zu kleiden. Dann kann ich viel gescheiteres Zeug nachher machen im Leben und brauche mich nicht immer mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen. Aber wenn Kinder keine Gewohnheiten bekommen, ich kenne Teenager, die müssen sich vor jedem Gottesdienst fragen, will ich heute oder will ich heute nicht? Das ist enorm, was das für eine Spannung ständig ist. Weil es nicht eine Gewohnheit ist. Also helft dem Kind, zu Gewohnheiten zu kommen. Und noch ein letzter Gedanke. Schaut, dass ihr jede Woche einen Abend habt, den nennt man Familienabend. Bei mir war es so, ich war Pastor und da ging nur der Sonntagabend. Der Sonntagabend, das war unser Familienabend. Das war so, dann hat Christine ein gutes Nachtessen gemacht. Und dann sind wir hinübergerutscht in die Fauteuils und dann kam zuerst ein Lobpreisteil. Das heißt, ich habe früher noch am Klavier gespielt, Christine hat geflötelt und die Kinder haben gesungen dazu. Und dann haben wir Sonntagsschullieder gesungen, Gemeindelieder gesungen. So. Später haben die Kinder die Lieder begleitet. Der Matthias hat Klavier gespielt, die Damaris Geige, der Daniel Flöte und so. Und dann haben sie noch etwas vom Schubert gespielt, zwischendurch etwas von Beethoven zusammengespielt. Und so haben wir einen Lobpreisteil gehabt. Später haben sie dem gesagt, Worship. Aber normal, also wir haben einfach einen Lobpreisteil gehabt, wo wir miteinander gesungen haben. Ich sage euch, das ist wunderbar, mit einer Familie zusammen zu singen. Klar, wir haben auch nach jeder Mahlzeit miteinander gesungen. Einfach nach jeder Mahlzeit. Aber dann hatten wir wirklich Zeit, zusammen zu singen. Die Gemeindelieder zu singen, das war ich mir gewohnt aus meiner Familie. Als ich dort, wo ich aufgewachsen bin, hat man das Heils- und Siegesliederbüchlein noch gehabt. Und dann haben wir immer, am Sonntagabend haben wir das schon gemacht, haben wir drei Lieder gesungen. Zuletzt konnte ich sozusagen 100 Lieder auswendig, einfach weil wir sie immer gesungen haben. Einfach, dass man die Lieder singt, die man in der Gemeinde kennt und miteinander das singt. Dann sind wir hingesessen und dann haben wir ausgetauscht. Und dann konnte jeder sagen, wie es ihm geht. Da habe ich mal als Vater gesagt, wie es mir geht. Mir ist das Folgendes aufgefallen. Wenn eine Mutter stirbt und ich frage, wir wollen den Lebenslauf zusammenschreiben und dann schreibt man den zusammen, da wissen alle etwas zu sagen. Das muss noch in den Lebenslauf, das und dann stirbt dein Vater. Sag, jetzt wollen wir noch den Lebenslauf schreiben. Dann schauen sich alle stumm an und sagen, du, wer war eigentlich unser Vater? Zuerst, er war fleißig. Gut, kann man schreiben, er ist fleißig. Er war fleißig, ja. Er hat viel gearbeitet. Ja, ja, viel gearbeitet. So. Aber wer war eigentlich unser Vater? Wer war er? Was hat ihn bewegt? Er war fleißig, hat viel gearbeitet. Gut, aber jetzt möchte ich noch etwas schreiben. Wer war er? Alle haben sich in die Runde angeschaut. Wer war er? Was bewegte eigentlich unser Vater? Und ich war so erschreckt als junger Pastor, dass ich gesagt habe, meine Kinder sollen nie über mich reden später. Dass sie eigentlich keinen Einblick hatten in mein Leben. So habe ich als Erster immer erzählt, wie ich die letzte Woche erlebt habe. Wie es mir ging, was ich erlebt habe. Ich hatte vielleicht eine Beerdigung gehabt oder sonst irgendetwas, das mich bewegt hat. Oder war in einer Gemeinde, wo ich besonders schöne Dinge erlebt habe oder schwere Sachen. Einfach, dass das Kind spürte, wer ich bin. Und dann kam Christine an die Reihe, meine Frau, hat erzählt, wie es ihr ging in der letzten Woche. Und dann hat der Matthias erzählt, wie es ging ihm in der letzten Woche. Und dann hat der Daniel erzählt, wie es ihm ging in der letzten Woche. Und dann kam die Damaris an die Reihe, weil die war die Letzte. Also und so haben wir einfach, alle haben wir erzählt, wie es uns geht. Und so haben wir einander mal gespürt. Liebe Väter, wisst ihr überhaupt, wie es euren Kindern geht? Nicht nur, was sie für Noten haben in der Schule, sondern wie es ihnen geht. Das ist etwas anderes. Was bedrückt sie? Was belastet sie? Was freut sie? Das muss ich doch wissen. Sonst leben wir ja zuletzt aneinander vorbei. Also haben wir ausgetauscht. Und als sie älter wurden, haben sie auch gesagt, Vati, in der Schule mussten wir das und das hören. Stimmt das? Traf, Mensch, der kommt vom Aff. Und du hast doch gesagt, er kommt von Gott. Gesagt, es gescheiter, wenn er von Gott aus vom Aff kommt. Also, aber ich habe dann das erklärt, warum man das sagt, dass der Mensch vom Aff kommt und so weiter. All diese Dinge mal erklärt und die Evolutionstheorie und die Schöpfungs. Einfach, das war so interessant, sage ich euch. So, das waren die schönsten Zeiten, wie wir miteinander austauschen konnten. Und dann konnten wir auch darüber reden, wenn Kinder zum Beispiel ein bisschen gebockt haben, wie das Familienverhältnis stört und was da für Probleme entstehen. Einfach, dass wir das auch noch angesprochen haben. Anschließend, nach dem Austausch, haben wir einen Bibeltext gelesen. Meistens hatten wir ein Evangelium durchgelesen, vielleicht Matthäus-Evangelium, dann Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium. Und immer nur einen Abschnitt, nicht zu lang, nicht ein ganzes Kapitel, einfach einen Abschnitt. Und da hab ich gelesen einen Teil, dann Christine einen Teil. Als die Kinder größer wurden, haben sie auch gelesen. Jeder hatte seine Bibel vor sich. Und dann haben wir miteinander gelesen. Dann haben wir uns gefragt, was steht jetzt hier in diesem Text? Was steht da? Und ich muss staunen, was Kinder alles entdecken in der Bibel. Also da habe ich viel gelernt für mein Predigen. Kinder entdecken die Bibel, wenn sie darüber nachdenken können und so. Und dann haben wir am Schluss gefragt, und was heißt das jetzt für uns hier in der Familie? Was bedeutet dieser Text jetzt für uns? Für uns als Familie. Was bedeutet der für euch, liebe Kinder? Was bedeutet der für uns als Eltern? Was bedeutet dieser Text für euch in der Schule? Was bedeutet dieser Text jetzt im Alltag? Wisst ihr, sonst ist die Bibel wie ein total abgehobenes Buch. Das liest man ganz heilig und so und hat natürlich mit mir nichts zu tun. Und da zeige ich dem Kind, dieses Buch hat etwas mit deinem Leben zu tun. Und ich ziehe jetzt die Gedanken der Bibel bis hinein in den Alltag des Kindes. Und die Kinder sollen mir helfen. Als sie dann in das Teenageralter kamen, durften sich manchmal ein Kind vorbereiten für einen Sonntagabend und sagen, was ihm wichtig war in diesem Text und wo er sieht, wie man es anwenden kann im Alltag. Ich habe nur gestaunt. Wie sie eine Liebe zur Bibel bekamen und wie man das umsetzen kann im Alltag. Dann war das biblisch, also zuerst singen, austauschen, sich auf die Bibel konzentrieren. Und dann kam das Entscheidende. Haben wir alle unsere Gebetsanliegen gesagt für die nächste Woche? Zuerst habe ich meine Gebetsanliegen gesagt für die nächste Woche. Dann hat Christine ihre Gebetsanliegen gesagt für die nächste Woche. Dann hat der Matthias seine Gebetsanliegen gesagt für die nächste Woche. Dann der Daniel, dann die Damaris. So. Und dann haben wir füreinander gebetet. Es war bewegend zu hören, wie wir für die Kinder gebetet haben und für die Kinder für uns Eltern gebetet haben und für ihre Geschwister gebetet haben. Das war der schönste Augenblick der Woche überhaupt. Dieses Familiengebet. Mir fehlt heute in vielen Familien dieses Familiengebet. Ich habe das gekannt aus meiner Familie. Früher war es so, als wir als Familie gebetet haben, war auch am Sonntagabend, sind wir noch alle auf die Knie gegangen. Und ich durfte immer, weil ich der Zweitjüngste war, durfte ich neben meinem Vater knien. Und merkwürdig, weil mein Vater gekniet war, war ich gleich groß wie er. Ich habe das genau gemessen dann. Genau, gleich groß wie er. Und es hat mich tief beeindruckt, wie mein Vati sich vor Gott gebeugt hat. Und wie er für uns sieben Kinder gebetet hat. Das geht mir nie mehr aus dem Kopf, sehe mich noch heute neben ihm knien. Und wir hatten bei uns, wir sind sitzend geblieben, modernere Familie. Also, und dann haben wir füreinander gebetet. Aber ich möchte euch mal fragen, wann habt ihr als Familie zum letzten Mal füreinander gebetet? Eigentlich sollte man jede Woche einmal füreinander beten. Dass wir füreinander da sind, dass wir einander tragen im Gebet, füreinander da sind. Und ich möchte euch fragen, bitte habt doch auch eine solche Familienandacht. Nicht zu viel, wir hatten jetzt den Sonntagabend. Einige wollen dann jeden Abend das machen. Bitte mach das nicht. Das verleitet allen. Aber bitte mach doch den Sonntagabend, wo man zusammen singen kann, zusammen austauschen kann, zusammen die Bibel lesen kann. Und dann, das war der Abend, an dem ich meinen Kindern den Heilsweg erklärt habe. Ich habe meinen Kindern sicher über 30 Mal erklärt, wie man sich bekehrt und eine Wiedergeburt erlebt. Wie das genau geht. Warum? Einige sagen, das ist Indoktrination. Sage ich, nicht. Ich habe meinen Kindern noch öfters erklärt, wie man die Schuhe bindet. Nur, dass ihr das wisst. Das war keine Indoktrination. Sondern zuletzt mussten sie die Schuhe binden. Das musste einfach sein. Und Bekehrung und Wiedergeburt ist ein unsichtbarer Vorgang. Wenn ich einen sichtbaren Vorgang, der Schuhe binden, 30 Mal erklären musste, wie viel mehr müssten wir das Unsichtbare erklären? Das muss man, dein Kind muss sich das klar, sauber vorstellen können. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mir so lange zugehört habt. Und ich hoffe, dass das eine oder andere euch zur Hilfe werden kann. Ich möchte beten. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus, schenk, dass wir es verstanden haben, dass wir zunächst einmal durch unser Vorbild erziehen. Lass uns Eltern sein, die Vorbilder sind. Und wenn wir versagt haben, schenk es, dass wir uns entschuldigen können. Dass wir zu unserer Schuld stehen können und uns bei den Kindern entschuldigen können. Und ganz offen sagen, es tut mir leid, dass ich kein Vorbild war. Und schenk, dass wir in der Belehrung dem Kind wirklich helfen, das Leben zu bewältigen und vor allem auch die vielen Warum-Fragen im Teenageralter mit ihnen klären und vor allem ihnen zeigen, wie sie eine Bekehrung und Wiedergeburt erleben können. Und schenk uns auch Zeit für einen Familienabend, wo wir miteinander dich loben können, wo wir miteinander aufeinander hören können, wo wir auf dein Wort hören können und vor allem auch uns gegenseitig tragen können im Gebet. Segne hier diese Gemeinde. Vergilt es allen, die uns Liebe entgegengebracht haben, Christin und mir, besonders Martin und Claudia und Hans-Dieter und Maria. Vergilt es ihnen reich, dass sie so viel Liebe uns entgegengebracht haben. Und ich danke dir, dass du deinen Segen weiter auf diese Gemeinde legst. Amen.